Kraftpaketen und Gipfelstürmern, der Reitsport-Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast mit Harriet, Charlotte, Jensen und spannenden Gesprächen für gesunde und motivierte Sportpferde, präsentiert von Agrops, das Alpenvorland im Futtersack.
Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Unser Gast ist Maike Weber, eine erfahrene Reiterin mit Erfolgen in Dressur, Springen und Vielseitigkeit. Ausgebildet von renommierten Trainern wie Jochen Leit und Wolfgang Winter, arbeitete sie in England als Bereiterin bei 5-Sterne-Reitern. Maikes umfassende Erfahrungen ermöglichen ein ganzheitliches Training für Pferd und Reiter. Ihr Fokus liegt auf einer pferdegerechten und individuell angepassten Ausbildung, die die Entwicklung des Pferdes und die Wünsche des Reiters berücksichtigt. Heute sprechen wir vor allem über ihren ganzheitlichen Ansatz, Pferde auszubilden. Und jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Du bist sehr breit aufgestellt, erfolgreich im Springen bis zur Klasse M, in der Dressur bis Intermediär 1 und in der Vielseitigkeit bis CCI 3 Sterne. War das auch schon immer dein Traum? Und wann war dir klar, dass du das, was du heute machst, auch wirklich machen möchtest?
Also ich denke mal, das hat wirklich schon so in der Kindheit angefangen. Als mich meine Mutter fehlerhafterweise irgendwie mit 3 Jahren auf ein Pony gesetzt hat und von da ab kam ich da auch nicht mehr runter. Ich wollte das ehrlich gesagt auch schon von der Schulzeit an eigentlich als Beruf betreiben. Also sprich mit 16 hatten meine Eltern die liebe Not, mich in der Schule zu behalten, weil ich gesagt habe, nein, ich kann auch Bereiter machen und das ist vollkommen okay, das reicht mir als Job für den Rest meines Lebens und mit Pferden bin ich glücklich. Und meine Eltern haben glücklicherweise damals gesagt, kannst du gerne machen, aber mach erstmal dein Abitur. Wenn du dein Abitur hast, kannst du von uns aus machen, was du willst. Aber das war so die Grundregel bei uns. Und dann bin ich auch einige Jahre wirklich nach dem Abitur, habe ich zwar erst professionell mit den Pferden gearbeitet, hatte auch so meine ersten eigenen Brittpferde und hat sich eigentlich alles ganz gut angelassen. Aber dann hat doch so ein bisschen so die große, weite Welt gezwickt und ich habe mir gedacht, irgendwo muss es ja auch noch was anderes geben und war dann ganz froh, dass ich einfach durch das Abitur die Möglichkeit hatte zu studieren, bin in einen ganz anderen Bereich abgedriftet und kam dann erst sozusagen über einen Seitenweg, also sprich, das war damals nach meinem Magister, der im Übrigen in einem geisteswissenschaftlichen Fach war, also so überhaupt nichts mit Tieren und Pferden zu tun hatte. Nach meinem Magister habe ich dann eine Pause eingelegt und da bin ich dann wieder in die Pferdewelt zurückgedriftet. Bloß um dann ein paar Jahre später doch wieder zu den Pferden zurückzukommen oder in das eigentliche Studienfach zurückzukehren. Und das ging immer so eine Zeit lang hin und her und hin und her. Und irgendwann kam dann der Punkt, dass ich mir doch mal gedacht habe, Mensch, du kannst nicht dein Leben lang von einem Job zum anderen zurückspringen, bloß weil dein Herz irgendwo doch an den Pferden hängt. Dann mach doch hier mal endgültig alles fest und sag entweder die Pferde oder eben das Studienfach. Und ja, da habe ich mich dann damals endgültig für die Pferde entschieden und das ist jetzt im Endeffekt gut und gern 10 Jahre her und ich habe seitdem auch nicht bereut.
Wie hat sich das bei dir ergeben, dass du ja wirklich in den 3 klassischen Disziplinen im Reitsport, dass du da unterwegs bist und dass du dich nicht für eine Kerndisziplin entschieden hast?
Also dazu muss ich ehrlicherweise sagen, es hat auch wieder ein bisschen Hintergrundgeschichte. Also als Kind war ich eigentlich voll und ganz in der Vielseitigkeit verankert, alleine schon durch den Stall, in dem ich mehr oder weniger groß geworden bin, der Reitclub Steinsee Niederseon hier in Oberbayern. Das war also so ein klassischer Vielseitigkeitsverein und wenn man da auf dem Pferd saß, war ich völlig klar, dass man Vielseitigkeit reitet. Und dann bin ich aber durch mehr oder weniger glückliche Umstände an ein Pferd gekommen, der dressurmäßig jetzt nicht übermäßig begabt war, aber da zumindest mal brav mitgemacht hat. Gelände lief der ganz toll und im Parcours hat er im Allgemeinen schon vor der Startlinie beschlossen, danke fürs Gespräch, mag ich nicht, will ich nicht. So, dass wir also immer eine ordentliche Dressur hatten, ganz toll durchs Gelände kamen und im Springen dann kläglich gescheitert sind. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir einen Dressurtrainer am Stall bei uns, der dann im Grunde genommen auch für meine Reitkarriere ganz bedeutend war. Also dem verdanke ich wirklich so meine ganze Basis, alles, was ich dressurmäßig kann, der Jochen Leicht. Und der hat dann damals gesagt, ja gut, dann machen wir aus dem Pferd halt ein Dressurpferd. Und das hat er auch wirklich erfolgreich mit mir zusammen gemacht. Also das Pferd wurde im Endeffekt bis Grand Prix ausgebildet. bis S auf Turnieren vorgestellt und zu Hause lief der aber auch das ganze Grand Prix-Programm. Und das war dann so meine ganze Junioren-, junge Reiterzeit über, habe ich mich also auch wirklich nur im Dressursport bewegt. Bin also diese ganzen üblichen Junioren-, junge Reiterprüfungen geritten und habe dann aber so gerade die letzten Jahre von meiner jungen Reiterzeit so ein bisschen die Liebe zur Dressurszene verloren, weil das Pferd war nun mal in einem gewissen Maße körperlich eingeschränkt, also der hatte jetzt nicht die Riesengänge, der war jetzt nicht so der Lampenaustreter, der mit dem man dann also im Endeffekt in der modernen Dressur hätte mithalten können. Und das ist natürlich, gerade wenn man noch jüngerer Mensch ist, dann natürlich schon so ein bisschen frustrierend, wenn du weißt, eigentlich reitest du immer eine ordentliche Prüfung, aber du kommst nicht so gänzlich mit. Und hatte damals dann noch ein junges Pferd dazu bekommen, der zufälligerweise auch Halbblüter war, also der so ein bisschen das richtige Maß an Vollblut mitgebracht hat. Und dann habe ich mir gedacht, ach Mensch, warum gehen wir eigentlich nicht wieder in die Vielseitigkeit zurück? Und so kam dann also so in meinen frühen 20er Jahren der Schritt, dass ich also die Dressur noch parallel mitgemacht habe, weil ich auch einfach noch Berittpferde hatte, die sich eben im Dressurbereich bewegt haben und gleichzeitig aber mit meinen eigenen Pferden wieder in die Vielseitigkeit eingestiegen bin und da auch sehr schnell Fuß gefasst habe. Und das ist von den Leuten her, von der Szene her, war das ein unwahrscheinlicher Zusammenhalt in der Vielseitigkeit immer, weil, böse gesagt, wir sind alle in dasselbe Matschloch gefallen oder ins selbe Wasser gefallen. Und das verbindet natürlich unwahrscheinlich. Und daraus ist dann eben irgendwann so der generelle Schritt in die Vielseitigkeit entstanden. Also, dass die Dressur immer weniger wurde und ich dann wirklich mehr oder weniger mich komplett auf den Vielseitigkeitssport konzentriert habe. Und das Springen, das war im Grunde genommen, ja, das, ich sag mal, Springen ist auch heute noch die Disziplin, die mir vielleicht am wenigsten liegt, die mir am wenigsten entgegenkommt, die ich aber auch am meisten üben muss. Und deswegen bin ich da eben auch bis zur Klasse M unterwegs gewesen, weil ich immer gesagt habe, man muss in allen drei Disziplinen gut sein. Also es geht ja in der Vielseitigkeit nicht nur darum, dass wir irgendwas so ein bisschen halbscharig können und lebend durchs Gelände kommen, sondern dass man eben wirklich auch sagt, man ist in allen drei Disziplinen gut und gut aufgestellt und kann das auch. Und deswegen habe ich das dann eben auch immer zu Trainingszwecken viel verfolgt und eben auch auf den Turnieren dann mit in Angriff genommen.
Du warst ja nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern du warst auch für eine Weile in England, unter anderem als Bereiterin bei Polly Jackson Griffin und Niall Griffin. Und wie hat dich diese Zeit geprägt und was sind vor allem für dich die größten Unterschiede jetzt zwischen England und Deutschland?
Also die Zeit in England war für mich ganz entscheidend. Man muss dazu sagen, dass Polly und Niall, also Polly war damals gerade im englischen Team, ist also auch Europameisterschaften geritten, war hoch erfolgreiche Juniorin und junge Reiterin davor und war also wirklich zu dem Zeit in der absoluten Topspitze der englischen Reiter vertreten, ist im Frühjahr Badminton geritten, im Herbst über Burley geritten, also die großen Fünf-Sterne-Klassiker. Und Niall hatte zu dem Zeitpunkt auch gerade sehr erfolgreiche Pferde, ist also unter anderem Olympia in Hongkong, damals im irischen Team gewesen. Das heißt, man hat da natürlich einen unwahrscheinlich tollen Einblick in das Management von Top-Pferden bekommen. Und also gerade auf diesem Fünf-Sterne-Niveau, also auf olympischem Niveau, ist das natürlich Wahnsinn, was da einfach wirklich an Management eines Elitesportlers im Endeffekt stattfindet, denn die Pferde werden also doch ganz anders, viel intensiver betreut, brauchen das natürlich auch. Und das war mir bis dahin, also bis ich bei den beiden gearbeitet habe, natürlich war man sich bewusst, was es bedeutet, ein Pferd für den Vielseitigkeitssport fit zu kriegen, aber was es dann eben wirklich bedeutet, die Pferde auch auf so einem absoluten Top-Niveau glücklich zu halten, so dass sie also körperlich, psychisch wirklich Top-Leistungen bringen können. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt, als ich da zu arbeiten angefangen habe, noch nicht so bewusst. Und dass da eben doch unwahrscheinlich viel Arbeit und Aufwand reinfließt, was eben an Betreuung der Pferde was die betreuende Pferde angeht, aber auch, was die Sportler selbst natürlich leisten müssen, also was der Reiter leisten muss, wie man da auch ernährungstechnisch an sich selber arbeiten muss, um selber in Topform zu sein. Weil es hilft mir auch nichts, wenn mein Pferd in Topform ist und ich sitze da oben drauf und bin so der Mehlsack, der sich 5 Kilometer durch die Gegend tragen lässt. Also das war auch etwas, das für mich ganz neu dazu kam. Und das, was mich aber am meisten geprägt hat in meiner Zeit in England, ist generell die Haltung der Pferde. Also selbst die Pferde, die also wie gesagt Badminton und Burley gelaufen sind, die für internationale Teams aufgestellt waren, die zu den Olympischen Spielen geflogen wurden, waren 24/7 auf der Koppel. Die waren Tag und Nacht draußen, die wurden zum Füttern reingeholt, die wurden zum Reiten reingeholt, aber ansonsten waren die Pferde wirklich draußen. Und das hat denen natürlich unwahrscheinlich gut getan, denn gerade so hoch auftrainierte Pferde, ich sehe es jetzt in Deutschland häufig, da wir hier ja doch in einem gewissen Maße so ein bisschen eingeschränkter sind. England ist natürlich einfach klimatisch da bevorzugt. Man kann die Pferde das ganze Jahr über auf die Koppel stellen. Da ist immer Gras da, die Wiesen sind riesengroß, da sind andere Möglichkeiten da. Da sind wir hier in Deutschland so ein bisschen eingeschränkter. Ich glaube, wir tun schon viel, dass wir auch so ein bisschen an diese Verhältnisse rankommen, aber wenn im Winter halt 20 Zentimeter Schnee liegen, ist man einfach eingegrenzt und kann die Pferde auch nicht einfach gänzlich draußen lassen. Aber das ist also von der Haltungsform her und dass eben auch die Spitzenpferde da wirklich so gehalten werden. Und das zeigt ja zum Beispiel auch ein Karl Hester immer wieder in seinen, wenn er aus seinem Stall berichtet, dass die Pferde eben auch wirklich nicht nur einzeln, sondern eben auch mit Freunden zusammen, mit Kumpels zusammen auf der Koppel stehen, zum Teil wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche draußen sind. Das ist was, was ich seitdem wirklich verinnerlicht habe, weil da muss ich ganz ehrlich mich auch selbst an die eigene Nase fassen. Man lernt natürlich immer dazu, aber ich kann mich auch an Zeiten erinnern, am Anfang meiner Dressurkarriere, wo meine Pferde auch maximal 1 Stunde auf die Koppel kamen, weil das damals irgendwo einfach so war. Man ist dem generellen Trend hinterhergelaufen, ne? Dressurreiter stellen ihre Pferde nicht so viel auf Koppel, weil dann haben sie nicht die Energie. Und dementsprechend hat man einfach gesagt, ja, okay, mache ich auch mal so. Und da habe ich zum Glück über die Jahre eben viel gelernt und eben vor allem durch diese Zeit in England, die mich da sehr geprägt hat. Und was vielleicht noch auf der anderen Seite, also nicht nur über diese generelle Haltungsform für die Pferde, was mich auch sehr geprägt oder sehr beeindruckt hat in England, ist, dass auch der Beruf, also als Profireiter, dass man da einen ganz anderen Stand hat. Es ist in Deutschland immer wieder witzig, es kommt natürlich auch darauf an, in welchem Bereich man sich bewegt. Wenn man sagt, man ist Berufsreiter, dann kriegt man gerne immer so die Antwort, oh, das ist aber süß, hast du dein Hobby zum Beruf gemacht? Oh, das ist aber schön, ne? Und man fühlt sich dann immer so ein bisschen verniedlicht, ne? Dann, es ist ein wirklich harter Job, Berufsreiter zu sein, gerade wenn man es eben auch gut machen will. Und da fühlt man manchmal nicht so ganz die wahre Anerkennung. Und das ist eben, wie gesagt, so, ja, ist ja nett, dass du auch reitest, ne? Und das ist in England auch wiederum ganz anders, hat natürlich einen deutlich breiteren Stand, einen deutlich besseren Stand auch in der Gesellschaft. Das geht also vom Beruf des Pferdepflegers los, die also da auch schon mehr oder weniger gewerkschaftlich organisiert ist. Hat natürlich eine ganz andere breite Masse auch. Es gibt einfach viel mehr. Und wie gesagt, dadurch ist der Stand in der Gesellschaft, der Beruf an sich deutlich mehr anerkannt. Und das ist natürlich sehr angenehm, wenn man da drüben arbeitet. Und das ist was ich hier manchmal so ein bisschen vermisse. Aber das hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der Kundschaft ab, die man pflegt. Also meine Kunden mögen mich zum Glück hoffentlich alle sehr gerne. Und von daher kriege ich da auch, ich sag mal, die Anerkennung, die der Job braucht.
Hast du irgendwelche Sachen mitgenommen aus England sozusagen? Also vom Mindset, weil wenn du jetzt sagst, es ist schon so Richtung Haltung, was anderes ist oder eben generell auch der Berufsstand des Bereiters einfach nochmal ganz anders ist, beziehungsweise des Reitsportprofis. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das habe ich jetzt auf jeden Fall etabliert in meinen Alltag, das habe ich 1:1 übernommen und nehme das jetzt auch einfach so mit?
Also ganz, ganz sicher Haltungsform. Ich war früher, wie gesagt, standen meine Pferde ganz normal im Boxen, gingen stundenweise auf die Koppel. Das habe ich wirklich, seit ich aus England zurückgekommen bin, oder eben schon mit der Zeit in England, sind meine Pferde alle in Offenstallhaltung. Hat natürlich auch so ein bisschen den Nebeneffekt. Als Berufsreiter ist es immer so, dass die eigenen Pferde vielleicht gerne mal einen Touch zu kurz kommen, stehen so ein bisschen hinten an. Die Kundenpferde kommen grundsätzlich zuerst. Und da bin ich natürlich sehr froh, dadurch, dass meine im Offenstall stehen, mit direktem Zugang zur Koppel und trotzdem im Sport laufen können. Also das hindert sie jetzt auch nicht daran, irgendwo im Spitzensport zu laufen. Wenn uns da was hindert, dann sind es vielleicht irgendwelche körperlichen Dinge oder Talent. Aber es ist ganz sicher nicht die Haltungsform, die uns da einschränkt. Also die Pferde stehen im Offenstall, haben rund ums Jahr Zugang zur Koppel und sind meines Erachtens dadurch einfach ausgeglichener, glücklicher, zufriedener und dementsprechend auch mit einer besseren Einstellung zur Arbeit. Und das wäre auch was, das würde ich nicht mehr ändern wollen. Es ist zum einen eine Erleichterung für mich und ich glaube, es ist auch für die Pferde einfach irgendwo eine optimale Möglichkeit, sich selbst ausleben zu können. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass jetzt absolut jedes Pferd immer offenstall fähig ist. Es gibt ja auch Pferde, die sind wirklich glücklich, wenn sie ihren eigenen Bereich haben. Aber für meine ist es auf jeden Fall optimal.
Du bist auf der Reitanlage Hohenleiten zu Hause und dort ist ja auch ein Reha-Zentrum ansässig. Und man sieht bei dir auf Social Media, dass du viele der teils alternativen Behandlungs- und Trainingsmethoden nutzt, beispielsweise Magnetfeldtherapie, Klebeeisen und Aquatraining. Ist das für dich alles Neuland oder warst du dem schon immer relativ aufgeschlossen gegenüber? Beziehungsweise gab es da mal so einen Aha-Moment, wo du jetzt gedacht hast, nur richtig reiten reicht dann doch nicht immer?
Also ich war lange, lange, lange wirklich der Vertreter, der gesagt hat, ach komm, richtig reiten reicht. Und das ist auch vielleicht so ein Punkt, der ging in England so ein bisschen los. Die Engländer haben ja dadurch, dass sie eine sehr große Rennpferdeszene haben, wird da unwahrscheinlich viel eben auch mit Pferdeschwimmbad, Aquatraining und so weiter und so fort gearbeitet. Und da habe ich mir schon immer gedacht, ja, okay, bin eben unter anderem auch mit den Pferden von Polly Jackson. Die hat auch bei einem Rennpferdetrainer, der ein Pferdeschwimmbad hatte, ihre Pferde einmal wöchentlich schwimmen lassen, habe das da damals das erste Mal erlebt. Und da war das aber für mich so ein bisschen so, ja, okay, das ist was, das macht man, wenn man also wirklich im Spitzensport unterwegs ist. Das macht man, wenn man also eben für die Badmintons und die Burleys trainiert. Und als ich dann hier zurück nach Deutschland kam, habe ich dann auch wiederum in einer Pferdeklinik erst gearbeitet, die auch ein Pferdeschwimmbad hatten und habe da schon Erfahrungen gesammelt. Und dann kam ich eben nach Hohenleiten und in Hohenleiten wurde dieses Reha-Zentrum vor mittlerweile, ich glaube 2 Jahre sind es jetzt her, etabliert. Und da war ich damals schon, als wir eben das alles konzipiert haben und mit der Idee aufkamen mit Aquatrainer und eben Magnetfeldtherapie, Rüttelplatte und was es alles gibt, da war ich schon wirklich sehr positiv angespannt, habe mir gedacht, oh ja, toll, was da alles kommt. Und man ist ja dann aber doch immer so ein bisschen in so einem Spannungsfeld, so mal schauen und wie sich das dann eben auch auf die Pferde auswirkt und ist sich noch nicht so gänzlich sicher. Und dann sieht man halt schlichtweg und einfach, wir haben dann angefangen mit den ersten Reha-Pferden, haben das natürlich auch alles unseren eigenen Pferden zugutekommen lassen. Dann sieht man schon so nach einigen Wochen, wie sich gewisse Dinge entwickeln. Also wie sich zum Beispiel in einem Aquatrainer die Muskulatur dann doch deutlich mehr entwickelt, als ich das jetzt einfach mit purem Reiten erreichen könnte. Und auch wie es für die Pferde im Endeffekt eine Abwechslung ist, die es ihnen ermöglicht, ohne die Belastung Reiter obendrauf zu arbeiten, aber eben doch mit der Forderung, dass die Muskulatur arbeiten muss. Das hat sich dann für mich schon sehr schnell so zusammengebaut, dass ich gesagt habe, puh, das möchte ich eigentlich nicht mehr missen. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, wann immer meine Pferde entweder mal hartes Galopptraining haben, sage ich, oh ja, ist überhaupt kein Problem, kann ich sie morgen im Aquatrainer, werden gleichzeitig die Beine gekühlt, sie können sich schön durcharbeiten, die Muskulatur wird durchgearbeitet, der Muskelkater wird abgebaut und so weiter und so fort. Es fallen einem so viele positive Aspekte auf und genauso eben auch mit Hofmark, der Magnetfeldtherapie, die wir auch mit anbieten. Man kann so bei jedem Wehwehchen, ne, weiß man sofort, oh ja, da ist mein Hofmark, ich kann ihn behandeln, ich kann da helfen. Und das hilft natürlich auch den Pferden unwahrscheinlich, einfach so von der Gesamtkonstitution bessere, gleichmäßigere Leistung zu bringen, ohne dass ich da als Reiter eben wirklich dann auch jeden Tag drauf sitze und jeden Tag so ein bisschen dasselbe abrufe. Also von daher gibt es mir einfach eine Varianz, eine Trainingsmöglichkeit, die ich früher so gar nicht einbezogen habe. Früher war es eben, wie gesagt, ich setze mich drauf und ich reite und wenn es nicht funktioniert, dann bin ich zwar selbst schuld, aber hatte jetzt auch nicht so viele Alternativen. Und jetzt gibt es eben auch einfach Alternativen, die ich gerne noch mit einsetze, die eben sowohl einem verletzten als auch einem gesunden Pferd zugutekommen. Also das ist eben auch gerade so der große Vorteil, ich sag mal, wenn es zum Beispiel auch mal wir reden jetzt gar nicht mal nur von Reha-Pferden, die also Sehnenverletzungen oder wirklich große Verletzungen haben und jetzt erstmal wieder auftrainiert werden müssen. Für diese natürlich so dieses ganze Aquatraining besonders wichtig. Aber selbst wenn es jetzt einfach nur darum geht, die ist vielleicht mal irgendwo so ein bisschen auf den Stein getreten, ne? Will ich jetzt nicht unbedingt großartig belasten, aber ich möchte, dass sie irgendwo doch gleichmäßig so ein bisschen in der Arbeit bleiben, dann hat man da natürlich tolle Möglichkeiten, wenn man sie eben auf einen Aquatrainer stellen kann, wo gleichzeitig gekühlt wird, gearbeitet wird und dem Pferd Bewegungsmöglichkeit geschaffen wird. Also von daher, es gab vielleicht nicht den großen Aha-Moment, aber es hat sich sehr schnell eingeschlichen, dass ich ohne diese Möglichkeiten nicht mehr existieren möchte.
Gibt es eine Sache, ohne die du auf gar keinen Fall mehr sein wollen würdest? Also wenn du jetzt von allen Sachen, jedes hat natürlich so seinen eigenen Vorteil, aber wenn du jetzt von allen Sachen eine Sache aussuchen möchtest, was ist das, was du auf jeden Fall jedem empfehlen würdest?
Das ist so wie ein Lieblingskind auszusuchen, das ist ganz schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil es ist so für jedes Pferd und für jedes Problemchen hat jedes Teil so ein bisschen was Eigenes. Ich denke mal, wenn ich es mir wirklich absolut aussuchen müsste, würde ich vermutlich wirklich mit dem Aquatrainer gehen, weil er mir einfach sowohl für das verletzte Pferd als auch für das gesunde Pferd so unwahrscheinlich viele Optionen gibt. Also damit kann ich eben wirklich Pferde, die vom Verletzungszustand her so sind, dass sie einfach noch nicht wirklich wieder voll belastet werden können, denen kann ich da schon eine Bewegungsmöglichkeit geben. Die können sich da schon so ein bisschen wirklich wieder Seelenfrieden durch die Arbeit holen. Fürs gesunde Pferd gibt es mir Trainingsmöglichkeiten. Also da kann ich einfach so viel mit anbieten. Ohne den möchte ich eigentlich nicht mehr leben.
Jetzt fast doch mitgerechnet, dass du den auswählst, weil den hast du eben so oft als
positiv Beispiel. Wie mit Lieblingskind. Den Hofmark möchte ich auch nicht mehr hergeben.
Ja, ist wahrscheinlich wirklich, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist es einfach auch schwer, ohne die ganzen Geräte zu sein. Also es erleichtert einem ja doch viel und auch für die Pferde hat es einfach wahnsinnig viele Vorteile. Aber jetzt sind wir ja auch schon genau bei diesem Thema ganzheitliches Training beziehungsweise Pferdehandling, was ja auch immer mehr Aufmerksamkeit erhält, auch wenn man das jetzt mal so generell über diverse Medien verfolgt. Und es wird immer mehr von Konzepten und eben auch dem richtigen Management der Pferde gesprochen. Du hast das vorhin auch schon einmal in Bezug auf deinen Aufenthalt in England angesprochen. Und zudem gehört ja eben auch nicht nur das Training als solches. Welche Rolle spielt zum Beispiel jetzt das Thema Fütterung im Alltag von deinen Pferden?
Es ist natürlich absolut essentiell, denn ohne gute Fütterung, ohne die entsprechende Energie, die die Pferde brauchen, können sie natürlich auch keine Leistung erbringen. Und gerade ist ja auch im Grunde genommen über die letzten Jahre hat man ja auch immer mehr gesehen, die Probleme von Pferden mit Magengeschwüren, die also dadurch Leistungsabfall zeigen. Die Fütterung ist da absolut wichtig. Und es ist ja auch etwas, das sich über die letzten Jahrzehnte unwahrscheinlich entwickelt hat. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, da hat man dem Pferd 3 Liter Hafer reingehauen und irgendwelche Graskops, die der Bauer auf der Wiese nebenan gepresst hat. Und das war's. Und es gab keine großen Alternativen. Es gab jetzt nicht irgendwie die speziell auf die Pferde zugeschnittenen Zusatzfuttermittel und. Sondern es war wirklich einfach nur, hau ihm Hafer rein, geht schon. Und das hat sich ja zum Glück deutlich weiterentwickelt, hat sich natürlich auch der Sport und das Management der Pferde verändert. Die Zucht hat sich verändert. Manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, die Pferde sind heute alle so ein bisschen empfindlicher, als sie es früher vielleicht waren. Also wie gesagt, was man früher so zum Teil mit den Pferden angestellt hat und sie haben es überlebt, da denke ich mir heute, oh Gott, das würde keiner von den Pferden bei uns im Stall mehr mitmachen. Aber da ist es deswegen eben unwahrscheinlich wichtig, dass ich gerade von der Fütterung her den Pferden wirklich das Optimum anbieten kann und dass man eben auch wegkommt von denen, ich hau einfach mal 3 Liter Hafer rein, sondern dass ich eben auch auf getreidefreie Fütterung umstellen kann. Wirklich ganz speziell auf die Bedürfnisse, die sie haben, sei das jetzt vom Fohlen über das Freizeitpferd zum Sportpferd zum Senior. Da muss ich einfach mittlerweile wirklich drauf achten, dass jeder das entsprechend korrekte und für ihn vorteilhafteste Futter erhält. Und die Möglichkeiten habe ich natürlich heute. Und da spielt die Fütterung für die Pferde eine ganz starke Rolle. Und es ist ja auch gerade im Spitzensport, man hat Pferde, die also wirklich an ihre Leistungsgrenzen gehen. Man muss sie aber auch irgendwo so entspannt halten, dass diese Leistung auch noch abrufbar ist. Die vertragen zum Teil dann eben auch nicht einfach nur den Hafer, sondern brauchen wirklich ihr ganz speziell auf sie zugeschnittenes Futter. Und wenn man da die Möglichkeiten nicht hätte, dann würde eben entsprechend auch die sportliche Leistung gar nicht da sein. Und deswegen ist Fütterung mit Sicherheit einer der wichtigsten Punkte im Management, neben eben diesen großen Punkten wie Haltung und Zugang zu Koppel, Freizeit und ähnliche Dinge.
Anhand welcher Parameter legst du fest, welches Futter für deine Pferde geeignet ist?
Es ist natürlich der erste Punkt, muss ich ganz offen sagen, schlichtweg und einfach, mag mein Pferd das Futter. Denn wenn es das Futter schon mal nicht frisst, nicht anschaut oder erstmal sagt, danke fürs Gespräch, ich gehe erstmal irgendwie wieder auf die Wiese, das Futter gefällt mir nicht. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Die Pferde müssen es mögen. Und Punkt 2 ist dann natürlich, welche Leistung müssen sie erbringen? Wie viel Energie will ich meinen Pferden zukommen lassen? Wie viel brauchen sie? Punkt 3 sind dann natürlich auch solche Dinge wie, ist mein Pferd magenempfindlich? Kann ich da mehr oder weniger, egal was ich will, reinfüttern? Hat es irgendwelche Probleme mit den Zähnen oder ähnliches? Also ich sag mal, gesundheitliche Aspekte, die ich beachten muss, was eigentlich auch schon fast mit Punkt 1 sein sollte. Aber wie gesagt, wenn mein Pferd das Futter gar nicht frisst, egal wie gut es eigentlich für das Pferd wäre, dann bringt es mich auch nicht weiter. Also da fließen unwahrscheinlich viele Punkte ein. Und im Endeffekt möchte ich natürlich irgendwo so auch so nah wie möglich an die Natur des Pferdes rangehen. Also dass ich jetzt eben nicht nur tonnenweise Getreide da reinschmeiße, sondern eben eigentlich dieses normale Futterbild, dass das Pferd, gut, bei uns gibt's keine Steppen mehr, bei uns gibt's nur dicke Wiesen, aber dass es eben möglichst nah an dem ist, was das Pferd von Natur aus aufnimmt und wo es eigentlich von Natur aus seine Energiequellen sucht. Und weil das ist ja dann im Endeffekt auch das, was es körperlich am besten verträgt, am besten verdauen kann und dementsprechend dann auch am besten nutzen kann.
Jetzt mal so ganz generell gesprochen, wann ist für dich in deinen Augen so ein Pferd gut gemanagt? Jetzt auch mal völlig fernab vom Potenzial oder vielleicht auch von der Leistung, die es bringt, weil Potenzial eines Pferdes und Leistung, die es bringt, sind ja auch nochmal 2 Paar Schuhe, da gehört ja auch noch der Reiter dazu. Aber jetzt mal, wann ist für dich ein Pferd gut gemanagt?
Im Endeffekt glaube ich, einfach wenn es glücklich ist. Völlig egal, ob wir hier jetzt von dem Sportler ausgehen oder dem Freizeitpferd oder dem 26-jährigen Senior. Im Endeffekt ist ein Pferd gut gemanagt, wenn es gut im Futter dasteht, glänzendes Fell hat, glücklich ist, entsprechend Zugang zu Koppel und einfach wirklich Pferd sein kann. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und alles andere, also sei das jetzt sportliche Leistung oder ähnliches, das sind ja immer nur solche Zusatzdinge. Es geht ja grundsätzlich immer erstmal darum, dass wir als Reiter gewählt haben, einen tierischen Partner zu haben, das Pferd. Und gutes Management bedeutet für mich da, dass wir auch wirklich den Partner Pferd als den wichtigsten Punkt ganz nach oben stellen und eben sagen, was braucht mein Pferd, um glücklich zu sein? Und abhängig davon, was es eben als Reitpferd tun muss oder als einfach nur der Kumpel, den man auf Spaziergänge mitnimmt oder ähnliches, muss ich da eben auch dafür sorgen, dass ich dann eben mit der richtigen Fütterung, mit der richtigen Art und Belastung, die es aushält, dass ich ihm da das Optimum sozusagen biete, dass es wirklich einfach ein glückliches Pferd sein kann. Also ein gesundes, glückliches Pferd ist für mich das beste Zeichen, dass das Management stimmt.
Wie handhabst du das bei deinen Schülerinnen und Schülern? Also legst du da hauptsächlich dann eben Wert auf den Reitsport und das Vorankommen im Reitsport? Oder ist es so ein ganzheitliches Konzept, dass du halt eben auch sagst, hier, wir müssen mal die Fütterung anpassen oder dass du auch die Haltung korrigierst? Spielt natürlich mit Sicherheit auch viel rein, in was für ein Konstrukt ihr zusammenarbeitet. Sind sie bei dir? Ist es Vollbritt? Kommen sie zu dir nur zum Training einmal die Woche? Also ich glaube, da sind natürlich auch Punkte, wo du dann nur bedingt Einfluss nehmen kannst, beziehungsweise hundertprozentige Einblicke hast. Die hast du ja wahrscheinlich nur, wenn das Pferd auch wirklich bei dir auf der Anlage steht und du es immer siehst und den Alltag mitverfolgen kannst. Aber
ja, und das ist wirklich sehr davon abhängig, mit wem man zusammenarbeitet. Also das ist eine sehr persönliche Entscheidung, glaube ich, im Endeffekt auch. Denn es gibt ja nun durchaus auch Besitzer, die solche Entscheidungen einfach für sich selber treffen wollen, die da jetzt gar nicht unbedingt möchten, dass da der Reitlehrer an sich jetzt irgendwo Einfluss drauf nimmt. Es gibt die Besitzer, die wirklich extrem froh sind, wenn man ihnen im Endeffekt wirklich so jeden Millimeter Beratung zur Seite stellen kann. Also die sozusagen sagen, oh, wenn du mir nicht sagst, was ich tun soll, dann bin ich vollkommen verlassen und weiß nicht, wie es weitergeht. Also, und ich sag mal, dazwischen gibt es auch jede Variante und jede Möglichkeit. Also manche sind vielleicht weniger daran interessiert, dass ich ihnen jetzt in ihr Fütterungsmanagement reinrede, wollen aber durchaus wissen, wenn ich der Meinung bin, die Pferde entwickeln sich in die falsche Richtung, von der Muskulatur her nicht gut genug oder ähnliches. Es gibt die sich wirklich so voll in mein Management reinsetzen und sagen, du sag mir am besten, welches Futter ich kaufen soll, welche Futterzusatzmittel, wie genau wir das Training bestreiten, von Montag bis Sonntag am besten durchgeplant, sag mir am besten noch, welchen Hufschmied ich dazu holen soll und dann noch bitte, welche extra Möglichkeiten mit Aquatrainer oder sonstigen ich benutzen soll. Also die gibt es durchaus auch, die einfach so diese absolute Vollbetreuung wünschen. Und dann gibt es natürlich auch die von außerhalb auch einfach mal bei mir beim Training waren und dann gerne wieder anrufen und sagen, du, ich habe hier und da ein Problem, was meinst du denn, kannst du mir da irgendwo helfen? Und wie gesagt, die ihren Weg eben auch einfach alleine gehen wollen, die mich eben wirklich nur als Reitlehrer für den Reitunterricht nutzen, gibt es genauso, muss man auch genauso akzeptieren. Also ich stehe gerne und jederzeit mit meinem Wissen zur Verfügung und helfe ihnen da, wenn sie das möchten. Ich versuche es jetzt aber auch nur bedingt, ihnen irgendwie aufzudrücken. Also wenn ich irgendwo sehe, ey, da hapert's einfach, das geht gar nicht, also da muss man was verändern, das Pferd baut Muskulatur ab oder geht lahm oder was auch immer, dann bin ich als Berufsreiter in der Verantwortung, was zu sagen. Also selbst, ob sie das wollen oder nicht, dann muss ich was sagen, muss dafür auch die entsprechenden klaren Worte finden. Und das ist manchmal vielleicht nicht gänzlich angenehm, aber das muss man eben im Sinne des Pferdes auch machen. Und bei anderen, da braucht man gar nichts sagen, weil die von sich aus schon, selbst wenn mal nur ein Härchen krumm steht, dann stehen sie schon da und sagen, da steht ein Härchen krumm, was machen wir da jetzt? Müssen wir da was in der Fütterung ändern oder müssen wir das Training verändern? Also das ist wirklich so eine ganz persönliche Sache, wie die Leute da auch rangehen und wie sie sich da helfen lassen und wie sie sich da führen lassen.
Welchen Satz könnten deine Schülerinnen und Schüler im Schlaf aufsagen, weil sie ihn von dir schon so oft gehört haben?
Oh, nicht nur im Schlaf, da gibt's sogar ein T-Shirt dazu. Inneres Bein an äußeren Zügel. Also sollte jemals jemand irgendwie in Hohenleiten oder auf irgendeinem meiner Kurse gewesen sein, sie können alle inneres Bein an äußeren Zügel auswendig. Direkt gefolgt von, ich hack dir gleich die innere Hand ab.
Und das ist ja brutal.
Das ist die Schlussvariante. Wenn Sie also auf dieses lass doch mal innen los nicht hören. Nein, aber es ist im Grunde genommen, ich sag mal, als Berufsreiter, wir kochen alle mit Wasser. Das sprich, wir achten eigentlich alle auf dieselbe korrekte Art und Weise des Reitens. Und da ist einfach die diagonale Hilfengebung das, wo wir uns alle immer wieder drauf zurückberufen. Und von daher können das meine Schüler, glaube ich, wenn man sie nachts um 3 aufweckt, dann wäre wahrscheinlich die erste Antwort nicht, wer bist du, was machst du hier, sondern die erste Antwort wäre, inneres Bein an äußeren Zügel. Und von daher, das wissen sie alle, das können sie alles, haben sie auch vielfach schon mittlerweile wirklich so verinnerlicht. Ja, ich glaube, das wäre wirklich so der eine Satz.
Du bist ja jetzt auch, wenn man das so sagen kann, eine Vertreterin der alten Schule und hast auch schon mal im Vorgespräch zu mir gesagt, dass es für dich keine Abkürzung gibt zu einem korrekt gerittenen Pferd beziehungsweise zum Erfolg. Was genau bedeutet denn eine gute Ausbildung von Pferd und aber auch Reiter für dich?
Es ist immer, ich sag mal so, eigentlich ist schon dieser Begriff alte Schule fast falsch. Ich weiß, ich benutze ihn selber. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wir sind so von den guten alten Werten, jetzt komme ich auch wieder auf das Wort alt zurück, so ein bisschen abgekommen. Wenn man jetzt mal wirklich überlegt, früher hat man Pferde mit 4-jährig eingeritten, 5-jährig galten sie irgendwo immer noch als Remonten. Man hat sich so langsam durch die Jahre weg nach oben gearbeitet und es war eigentlich der Standardsatz, an den ich mich noch erinnere, ist, wenn das Pferd das Talent dazu hatte, so mit 12, 13 können sie dann auch mal im Grand Prix Sport laufen. Heute gibt es Preise für das jüngste Grand Prix Pferd in Deutschland. Otto Lörke-Preis für, ich glaube, das erfolgreichste, ja, vielleicht lüge ich jetzt, 7- bis 9-jährige Pferd, vielleicht sind es auch 7- und 8-jährige Grand Prix-Pferde in Deutschland. Das sind natürlich Entwicklungen, da spielt vieles rein. Ich muss generell sagen, ich stehe der ganzen Sache negativ gegenüber. Ich sehe das, was heutzutage im Sport passiert, als eine durchwegs negative Entwicklung an. Es ist natürlich dadurch bedingt, die Zucht hat sich verändert, die Pferde haben sich deutlich verändert, das Reiten an sich hat sich verändert. Das Bild von dem, was wir früher, wenn man einen Rainer Klimke auf einem Ahlerich vergleicht, mit dem, was heute im modernen Dressursport geboten wird, wenn man vielleicht ein Frankes Lothar früher im Springen vergleicht mit dem, was man heute zum Teil für Bilder im Springsport sieht. Der Vielseitigkeitssport, den muss man genauso in die Kritik stellen mit dem, wie er sich verändert hat. Das sind Entwicklungen, die sind sehr in die Extreme gegangen. Und da fehlt mir eben manchmal diese Basis, diese klassische alte Wissen von wann ein Pferd körperlich zu gewissen Dingen in der Lage ist, ohne daran kaputt zu gehen. Das heißt, ohne dass eben die noch wachsenden Knochenstrukturen überlastet, überfordert werden, ohne dass man ihnen eben mit Körungen 2,5-jährig sie schon eine halbe Stunde auf einem Zirkel laufen lässt, bloß weil man der Meinung ist, dass man da dann das Potenzial der Pferde besser erkennen kann. Also da sind einfach Entwicklungen reingekommen, die mir so nicht gefallen, die, glaube ich, mittlerweile auch in den öffentlichen Medien sehr viel Gegenwind erfahren, zum Glück und auch zu Recht. Denn wir sind da entartet und wir müssen da irgendwo uns wieder auf diese alten, klassischen Wege zurückbesinnen und eben wegkommen von diesem höher, weiter, schneller, davon, dass wir also immer mehr Extreme wollen. Das ist egal, wie gesagt, ob das jetzt in der Dressur ist oder ob das im Springsport ist oder im Vielseitigkeitssport. Ich sage mal einfach, der Sport an sich ist weggekommen von dem, wir haben ein Partnerpferd, mit dem wir zusammen Sport betreiben und ist sehr stark eben zu dem, finanzielle Mittel spielen natürlich eine Rolle, eigener sportlicher Ehrgeiz spielt eine Rolle. Es ist alles so ein bisschen sehr entartet. Und deswegen muss ich sagen, bin ich da einfach Vertreter der alten Schule. Ich lasse meinen Pferden sehr gerne Zeit, denn sie wachsen einfach im Minimum bis sie 7-8-jährig sind. Das Knochengerüst ist noch gar nicht auf starke Belastungen in dem Sinne so ausgelegt. Und ich bin auch der Meinung, dass man Pferde gar nicht unbedingt so weit pushen muss, wie wir das heute im Pferdesport sehen. Also da sind wir einfach über ein Ziel hinausgeschossen und da stehen wir zu Recht in der Kritik. Und ich merke das auch immer wieder. Ich muss sagen, ich hatte früher relativ wenig Probleme, meinen Sport irgendwo Laien gegenüber zu vertreten. Also egal, ob das jetzt irgendwelche Freunde sind, die gesagt haben, sag mal, was machst du da echt den ganzen Tag mit den Tieren und was machst du da auf Turnieren? Da konnte ich das alles immer noch irgendwo erklären und ja, zumindest mal auf einem gewissen Niveau schönreden, so dass ich das auch vor mir selber stehen lassen konnte. Und das kann ich heute nicht mehr. Es fällt mir wirklich schwer. Und deswegen muss ich sagen, da bin ich lieber die alte Schule und vertrete eine ruhigere Ausbildung, eine langsamere Ausbildung, versuche das auch meinen Schülern in einem gewissen Maße mitzugeben, versuche da wirklich pro Pferd zu sein. Wir haben alle unsere guten und unsere schlechten Tage. Es gelingt auch mal mehr oder mal weniger, aber es muss schlichtweg und einfach irgendwo das Pferdewohl ganz oben stehen. Weil das früher einfach, da hat man das automatischer gemacht. Und deswegen lehne ich eben auch solche Sachen wie Abkürzungen. Hey, komm, da kriegen wir jetzt irgendwie die Lektionen reingepumpt. Der kann dann auch, was weiß ich, 6-jährig schon die M-Dressur gehen. Oder wenn wir da so ein bisschen dran drehen und da so ein bisschen dran schrauben. Ja, mein Gott, deine Wendungen kriegst du zwar nicht hin, aber irgendwie kriegst du den über das M-Springen schon drüber. Das lehne ich einfach ab, weil ich der Meinung bin, gute Ausbildung dauert. Das ist einfach, da muss man durch. Das ist einfach eine Zeit, die erforderlich ist, um die entsprechende Muskulatur beim Pferd aufzubauen, um dem Pferd auch, dem Pferd genauso wie dem Reiter die Werkzeuge an die Hand zu geben, sich eben entsprechend auf diesem Niveau gut zu zeigen. Und da kann man eben nicht einfach zu Abkürzungen greifen, wie schnall doch mal das schärfere Gebiss rein, schnall doch mal den Schlaufzügel rein. Das führt im Endeffekt höchstens zu einem früheren Verschleiß oder langfristig gesehen auch einfach nicht zu der Leistung, zu der eigentlich sowohl Reiter und Pferd mit etwas mehr Ruhe und etwas mehr Basisarbeit dann auch wirklich befähigt wäre. Und das ist, glaube ich, das, was ich eben auch, wenn ich sage, ich mag keine Abkürzung, ich akzeptiere keine Abkürzungen. Ich akzeptiere sie auch deswegen nicht, weil sie langfristig das Potenzial von Reiter und Pferd nicht verbessern.
Das ist tatsächlich auch eine sehr gute Überleitung zu meiner letzten Frage an dich. Und zwar, was wäre dein großer Wunsch für den Pferdesport in den kommenden Jahren? Wovon möchtest du mehr sehen und wovon würdest du vielleicht gerne etwas weniger sehen?
Wir haben momentan ein ganz aktuelles Thema. Dadurch, dass wir eben auch durch die sozialen Medien und generell die Tatsache, dass auf den Turnieren viel mehr drauf geachtet wird, wie Reiter eben auch mit ihren Pferden umgehen. Also da stehen wir nun wirklich momentan so ein bisschen im Fokus als Sportreiter. Was ich mehr sehen möchte, ist, und ich nehme dazu immer gerne das Beispiel, weil Instagram jedem ein Begriff, jeder ist heutzutage auf Instagram vertreten. Und es gibt diesen Hashtag Wir für den Pferdesport. Und da drin ist für mich eigentlich, ehrlich gesagt, schon so alles beinhaltet, was gerade schief läuft. Weil als Reiter sollten wir nicht sagen, wir für den Pferdesport. Als Reiter gilt primär wir für das Pferdewohl. Punkt. Alles andere steht erstmal hinten an. Denn wie gesagt, wir haben keinen Tennisschläger in der Hand, wir haben keinen Golfschläger in der Hand, wir haben es hier mit einem Tier zu tun und wir haben dieses Tier aktiv als Partner gewählt. Und da ist es grundsätzlich erstmal am wichtigsten, dass das Pferdewohl ganz oben steht. Wenn das gewährleistet ist, dann kann ich auch entsprechend an den Sport denken. Und dieses Pferdewohl, muss ich sagen, ist momentan im Sport einfach irgendwo an, ich weiß es nicht, Stelle 2 oder 3 gerutscht. Es gibt natürlich immer die positiven Ausnahmen. Es gibt Reiter, denen kann man auf Turnieren wunderbar zuschauen. Die präsentieren sich gut, die präsentieren sich im Training gut, egal welche Trainingsausschnitte man nimmt. Natürlich muss man auch zugeben, der Sport, so wie er momentan ist, ist natürlich sehr, sehr fordernd. Das bedeutet natürlich auch einen gewissen Aufwand, eine gewisse Arbeit, die ich mit dem Pferd machen muss. Also sprich, es gibt natürlich eben auch mal Videos von schwitzenden Pferden und sonstiges. Also auch in den Medien wird dann zum Teil werden Dinge überzogen, wo ich sage, okay, das ist jetzt einfach normale, aber pferdegerechte Arbeit. Das ist jetzt einfach nur wieder von Leuten, die im Grunde genommen dann wenig Ahnung von dem Subjekt haben, falsch dargestellt. Aber es gibt eben leider auch viel zu viele Bilder von Dingen, die man eben wirklich nicht gutheißen kann. Also egal, ob das jetzt Reiter sind, die auf dem Abreiteplatz in Rollkur reiten. Und dann wird das Ganze begründet mit, ja, es war ja nur eine Minute. Es sind ja bis zu 10 Minuten erlaubt. Und da kann ich einfach nur leider sagen, Entschuldigung, nein. Es ist egal, ob und auch wenn es nur 30 Sekunden sind, es hat gar nichts zu passieren. Und da muss ein Umdenken stattfinden. Es kann nicht sein, dass ich auf Turnieren Gebisse sehe, wo ich mir selbst als Pferdeprofi denke, ja, oh mein Gott, wie viel Sachen kann ich denn noch in dieses arme Pferdemaul reinschnallen? Bloß, weil die Parcours mittlerweile so extrem technisch und so schwierig sind, dass die Reiter ansonsten gar nicht mehr durchkommen. Das ist einfach, das hat sich in eine extreme Richtung verändert, die ich nicht gutheißen kann und von der ich einfach sagen muss, da möchte ich gerne eine Änderung sehen, und zwar eine Änderung pro Pferd. Und wenn das heißt, dass wir eben nicht mehr Parcours haben, die also so schwer sind, dass vielleicht gerade mal noch einer mit einem Nullfehlerritt drüber kommt, dass wir nicht mehr das Pferd in der Dressur vorne sehen, der Pier fährt und passagiert, als hätte ich gerade die heiße Herdplatte unter ihm angestellt, dann bewegt sich der Sport, glaube ich, wieder in eine bessere Richtung. Denn ich weiß, andere Sportarten, da gilt auch immer dieses höher, weiter, schneller. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist schlichtweg und einfach, der Mensch kann sich das selbst aussuchen. Wenn ein Usain Bolt sagt, er quält sich 4 Jahre, um 100 Meter in 9 Sekunden zu laufen, dann ist das seine Entscheidung. Wir haben ein Tier an unserer Seite und dieses Tier kann zwar irgendwo auch sagen, mag ich oder mag ich nicht. Also sprich, wenn es einfach stehen bleibt vorm Sprung und sagt, kannst du mich nicht von überzeugen, will ich nicht rüber, dann ist es eine klare Ansage. Aber Pferde sind leider auch sehr leidensfähig und machen sehr, sehr viel mit. Und da bin ich als Mensch gefragt zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und deswegen möchte ich gerne einen Pferdesport sehen, der das Pferdewohl wieder in den Mittelpunkt stellt, auch wenn wir dann von der Leistung herunterschrauben müssen, wenn wir vielleicht nicht mehr ganz so spektakulär sind. Aber dafür haben wir dann auch wirklich glückliche Pferde, gut gemanagte Pferde, die vielleicht auch da das Ganze uns danken, indem sie länger eben auch als Partner zur Verfügung stehen, die nicht so früh verschleißen und einfach dann im Endeffekt eben die Leistung bringen, die sie erbringen können, ohne sich selbst zu schaden. Und das kann man eben dann auch der Öffentlichkeit gegenüber wieder deutlich besser vertreten, weil man sich einfach dahinter stellen kann.
Das ist ein sehr, sehr gutes, sehr ehrliches Schlusswort. Danke dir, dass du heute in dem Podcast warst und dass du alle sehr Fragen gerne beantwortet hast. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Gespräch geworden. Und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder, beziehungsweise hören wir uns hier mal wieder.
Das würde mich freuen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zur gesunden Sportpferdefütterung und unserer kostenlosen individuellen Fütterungsberatung findest du unter agrops.de. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über dein Abo. Bis zum nächsten Mal.